SWR 2.
Unser Programm hier bei DRS 2 beginnt mit einem unliebsamen Begleiter. Ob ein tiefes Brummen, ein Rauschen oder ein hohes Pfeifen. Fast jeder Zehnte in der Schweiz kennt das lästige Ohrengeräusch Tinnitus. Und jeder Hundertste ist in seinem Leben dadurch beeinträchtigt, zum Teil schwer. Was genau Tinnitus verursacht, wird erst langsam verstanden. Therapien, die allgemein wirksam sind, fehlen noch weitgehend. Dabei ist das Leiden so alt wie die Menschheit. Wie über den Tinnitus in den verschiedenen Epochen gesprochen wurde, das sagt viel über das jeweilige Menschenbild aus. Hören Sie eine Kontextsendung von Pascal Bieber.
Vor anderthalb Jahren ist meine Frau fast gestorben und hatte ein Haus und einen Haufen Tier. Und bin nachher in Stress gekommen. Und ungefähr etwa 3-4 Tage bevor ich aus dem Spital rauskam, nach 4,5 Monaten, bin ich am Morgen erwachen und jetzt in den Ohren aber pfeifen. Und jetzt seit dem anderthalb Jahren muss ich aber mit dem gewissermaßen einfach klarkommen.
Richard Hill, 59, hört fast ununterbrochen ein Pfeifen. Ein Pfeifen allerdings, das nur er hört. Ein Phantompfeifen. Richard Hill hat einen Tinnitus.
Also ich habe einen Hörtest gemacht, oder, im klaren Spital. Und die Ohren sind normal. Und es ist einfach im Hinterkopf.
An Arbeiten ist nicht mehr zu denken, sagt der ehemalige Gärtner Richard Hill, der als Hobby Papageien, Wellensittiche und Landschildkröten züchtet und hinter seinem Haus in Basel einen wilden Garten pflegt.
Nächstes Jahr im März wäre ich pensioniert. Oder? Aber ich kann nicht mehr. Ich kann mich einfach nicht mehr konzentrieren. Also ich kann kein Buch lesen. Ich kann einfach nicht schlafen. Ich nehme keine Schlaftabletten. Ich will nicht abhängig werden. Ich kann ungefähr 4-5 Stunden schlafen zur Nacht. Dann verwache ich einfach.
Als Tinnitus bezeichnen wir nicht eigentlich eine Erkrankung. Also Tinnitus ist nicht gleich, der Patient ist krank, sondern Tinnitus ist ein Symptom und es ist letztlich eine Störung des Hörsystems, bei der der Betroffene Geräusche hört, die nicht von irgendeiner externen Schallquelle kommen. Das ist letztlich die allgemein gültige Definition.
Sagt Tobias Kleinjung, leitender Arzt am Universitätsspital Zürich und Tinnitus-Experte. Über die Ursachen des Tinnitus wisse man noch immer relativ wenig.
Wir bewegen uns da viel im Bereich von Modellen und von Theorien. Was wir wissen, ist, dass in den allermeisten Fällen Patienten, die einen Tinnitus haben, auch in irgendeiner Form irgendeine Hörstörung haben.
Eine Hörstörung verursacht zum Beispiel durch eine Entzündung oder Infektion des Ohres oder durch Lärm. Doch das alleine reiche nicht, damit jemand einen Tinnituston zu hören beginne, sagt Tobias Kleinjung.
Sondern es müssen im Gehirn zusätzlich noch Veränderungen ablaufen, die nicht nur auf das Hörsystem begrenzt sind, sondern eben ganz andere Hirnstrukturen noch mit einschalten. Hirnstrukturen, die für Gedächtnis und Aufmerksamkeit zuständig sind, für Bewusstsein zuständig sind. Hirnstrukturen, die normalerweise für Stressempfindung zuständig sind, für Schlafwachen. Das sind wahrscheinlich alles Bereiche, die sich in einem Netzwerk letztlich befinden. Wir können sagen, in einem Tinnitus-Netzwerk befinden, die auch gleichzeitig im Rahmen dieser Veränderungen aktiv werden müssen, damit ein Patient ein Ohrgeräusch überhaupt erst empfindet.
Etwas salopp gesagt, lenkt erst dieses Tinnitus-Netzwerk im Gehirn die Aufmerksamkeit auf eine vielleicht auch nur sehr subtile Hörstörung.
Wir können zumindest so erklären, warum es Leute gibt, die einfach nur ein Ohrgeräusch empfinden und die letztlich überhaupt kein Problem damit haben, seit 20 Jahren ein Ohrgeräusch haben, das sie begleitet durch ihr Leben und das ihnen vielleicht sogar fehlt, wenn es nicht da wäre. Und es gibt eben Leute, die einen massiven Leidensdruck entwickeln, die vielleicht depressiv werden, die massive Schlafstörungen bekommen, vielleicht sogar in Extremfällen suizidal werden. Das sind Dinge, die eigentlich nur erklärbar sind mit irgendwelchen Hirnprozessen, die parallel zu dem eigentlichen Problem im Hörsystem ablaufen. Und da unterscheidet sich wohl der eine vom anderen. Warum das im Einzelfall so ist, glaube ich, wäre reine Spekulation, das jetzt irgendwie an bestimmten Dingen festzumachen.
Immerhin. Eine immer wieder genannte mögliche Ursache dafür ist Stress.
Viele Leute, die Tinnitus haben, wenn man sie fragt, wann ist das Ohrgeräusch aufgetreten, sagen, ja, es war in einer besonders stressigen Situation damals. Ich hatte dies und jenes Problem und konnte quasi nicht mehr kompensieren und war am Anschlag und dann ging das los.
Genau so versucht auch der Tinnitus-Patient Richard Hill, seinen Tinnitus zu erklären, der von einem Moment auf den anderen da war.
Wahrscheinlich war einfach der ganze Stress gewesen. Spitalbesuch, Haus, Garten, Tier. Und dann einfach der Körper tut einfach mit einer Maschine, wenn sie kein Öl mehr hat oder beim Auto kein Benzin mehr hat, nachher tut es anschließend einfach der Körper reagieren.
Ich meine, damit können wir schon, denke ich, ganz gut erklären, dass vielleicht irgendwo im Gehirn an bestimmten Stellen Fässer übergelaufen sind und jetzt keine Kompensation mehr möglich war für dieses kleine Problem im Hörsystem. Ich glaube, so können wir manche Zusammenhänge zumindest theoretisch herstellen.
Rund eine von 10 Personen in westlichen Ländern hat schon einmal einen Tinnitus gehabt. Jeder Hundertste leidet an einem dauerhaften Ohrenpfeifen und ist dadurch in seinem Leben zum Teil schwer beeinträchtigt, wie Richard Hill. Dass der Tinnitus, der ja objektiv nicht nachweisbar ist, sondern nur von den Geplagten selber gehört wird, dass der Tinnitus als Leiden mit Krankheitswert akzeptiert ist, das ist erst eine eher neue Entwicklung, sagt Uwe Steiner. Er ist Professor für Neuere Deutsche Literatur und Medientheorie an der Fernuniversität in Hagen und hat ein dickes Buch zur Kulturgeschichte des Tinnitus geschrieben.
Das Auffällige ist, dass man vor gut 20 Jahren eigentlich kaum vom Tinnitus gesprochen hat. Und wenn, dann hat man auch nicht die Vokabel Tinnitus gebraucht, sondern man hat dann vom Ohrensausen gesprochen und in der Regel gemeint, das sei ja nicht so schlimm oder das sei unvermeidlich, man müsse sich halt damit abfinden. Wenn man nun aber sich mal ein bisschen umguckt und literarische und kulturgeschichtliche Dokumente konsultiert, dann merkt man irgendwann einmal, dass es den Tinnitus seit je gegeben hat, dass es Dokumente aus antiken und archaischen Zeiten gibt, die von diesem rätselhaften Ohrengeräusch handeln, die sich einen Reim drauf zu machen versuchen und dass also diese Krankheit, dass dieses Symptom eine lange Geschichte hat.
Je nach Epoche wird der Tinnitus oder das Ohrensausen ganz unterschiedlich interpretiert.
Schaut man sich die ältesten Dokumente an, die bezeugen, dass es so etwas wie Tinnitus schon in ältesten Zeiten gegeben hat, dann stellt man fest, dass dieses Geräusch nicht als ein vom Gehirn oder vom Inneren erzeugtes Phänomen verbucht worden ist, sondern als etwas, das einer numinosen, einer göttlichen Macht gleich sozusagen von außen den jeweiligen Menschen geschlagen hat.
Diese göttliche Erklärung für den Tinnitus kommt beispielsweise im Alten Testament zum Ausdruck.
Im Alten Testament ist es in der Tat so, dass auch der alttestamentarische Gott, der ja zeitweise ein zorniger, ein rächender Gott ist, sich darin äußert, dass er etwa sein abtrünniges Volk dadurch straft, dass er es mit einem Ohrensausen belegt.
So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Siehe, ich will ein solches Unheil über diese Städte bringen, dass jedem, der es hören wird, die Ohren gellen sollen, weil sie mich verlassen und diese Städte einem fremden Gott gegeben und dort anderen Göttern geopfert haben.
Während das Alte Testament den Tinnitus als Strafe Gottes interpretiert, drehen andere Kulturen das Göttliche des Tinnitus ins Positive.
In einer etwas anderen Färbung hat man in manchen Kulturen, etwa in babylonischen Kulturen oder auch in Ägypten, solchen Personen, die vom Tinnitus befallen wurden, einen gleichsam mantischen Status zugeschrieben. Das heißt, diesen Leuten wurde die Eigenschaft zugeschrieben, taugliche Medien für Weissagungen zu sein. Im Tinnitus bekundet sich sozusagen die Stimme eines Gottes und der vom Tinnitus geschlagen, befallen worden ist, der sei sozusagen das Medium, durch das ein Gott seine Stimme erklingen lässt.
Die alten Griechen sind die ersten, die die Ursache des Tinnitus nicht mehr im Göttlichen zu finden hoffen, sondern ins Innere des menschlichen Körpers verlegen.
Man kann das wirklich ziemlich genau datieren, den kulturellen Bruch gewissermaßen, mit dem der Tinnitus auf einmal seine numinose Aura, im gewissen Sinne auch sozusagen seine Faszination verliert. Und das ist eben dieses kulturgeschichtlich nachhaltig wirksame Ereignis der hippokratischen Schriften. Das Gründungsdokument, wenn man so will, der Medizin als Wissenschaft überhaupt.
Die hippokratischen Schriften, die meisten von ihnen nicht von Hippokrates selber geschrieben, sondern von einer Vielzahl von Gleichgesinnten, erklären Krankheiten als Ungleichgewicht verschiedener Körpersäfte, wie Blut, Schleim, gelbe oder schwarze Galle. In der Schrift über die Krankheit 3 heißt es:
Wenn das Gehirn infolge einer Schleimansammlung anschwillt, so befällt den ganzen Kopf Schmerz, besonders an der Stelle, wo die Schleimansammlung auftritt. Sie tritt aber an den Schläfen auf. Die Ohren sausen, der Kranke hört schwer, die Adern sind gespannt und pulsieren.
Und diese hippokratische Lehre wird dann eben für lange Jahrhunderte das Modell, auf dessen Basis man sich zu erklären versucht, warum es denn zu diesen lästigen, peinigenden, quälenden Ohrengeräuschen kommt.
Diese mechanische, sozusagen hydraulische Erklärung des Tinnitus führt denn auch bis ins 18. Jahrhundert zu aus heutiger Sicht merkwürdigen bis unappetitlichen Therapievorschlägen.
Tue einen lebendigen Hasen ab, schneid ihn auf und nimm alsbald die Harnblase samt dem Urin warm heraus. Lass einen Tropfen oder drei von selbigem Urin warm in die Ohren und stecke ein wenig Baumwolle vor. Ist bewährt und dienet, das Sausen und Klingeln der Ohren zu stillen.
Dabei gab es bereits im 17. Jahrhundert Alternativerklärungen zu jener aus der Körpersäftelehre. Regelrecht eine Revolution war die Ohrenforschung des französischen Arzt und Anatoms Guichard Joseph Duvernay, sagt Uwe Steiner.
Ja, man muss sich zunächst ja mal klar machen, dass es so etwas wie Ohrenmedizin im eigentlichen Sinne lange Zeit nicht gegeben hat. Sondern die Ohrenmedizin entsteht als eigene, ausdifferenzierte Disziplin erst im 17. Jahrhundert. Und das Gründungsdokument kann man ziemlich genau benennen. Das ist ein Traktat, den der französische Arzt Duvernay im 17. Jahrhundert verfasst hat. Duvernay war der Erste, der die neuzeitliche Praxis der Anatomie, also der Sektion des Körpers, dann differenziert vorgenommen und auf das Ohr angewendet hat. Duvernay verfasst das erste Lehrbuch, das sozusagen minutiös die Anatomie des Ohres beschreibt und in dem Zusammenhang auch so die verschiedenen Erkrankungen des Ohres beschreibt und verzeichnet.
Unter anderem auch das Ohrensausen, den Tinnitus.
Und Duvernay, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, ist der Erste, der eben feststellt, dass es sich beim Tinnitus eben nicht um ein sozusagen äußerliches Geräusch handelt. Der Tinnitus, wie ihn die Säftemedizin verstanden hat, ist ja, obgleich es ein Geräusch ist, das im Inneren des Ohres stattfindet, ein Geräusch, das sozusagen immer noch äußerlich erzeugt wird. Sprich, es pfeift im Inneren des Ohres, wie das Wasser im Kessel pfeift. So ist es aber nicht, das stellt Duvernay zum ersten Mal fest, der eben erstmals beschreibt, dass der Tinnitus kein wirkliches Geräusch ist, kein bruit véritable, wie der Franzose schreibt, sondern eben ein Phantomgeräusch. Es ist gar kein primär akustisches Ereignis, sondern, so beginnt man jetzt zu spekulieren, etwas, was vom Gehirn erzeugt werde.
Je conçois que le tintement consiste dans la perception d'un son qui n'est pas, schreibt Duvernay. Auf dem Feld der Philosophie nimmt dann Jean-Jacques Rousseau eine eminent wichtige Rolle ein in der Kulturgeschichte des Tinnitus.
Rousseau ist generell kulturgeschichtlich insofern wichtig, als er einer der ganz großen Säulenheiligen der Subjektivität ist. In seiner Autobiografie, in seinen Confessions hat er ja das seinerzeit unerhörte und bis heute ja mitunter peinlich anmutende Dokument unternommen, sich selbst so schonungslos, wie man ja auch heute gerne sagt, zu offenbaren und im Prozess dieser Schilderung seiner selbst, seiner kleinsten und empfindlichsten, empfindsamsten Seelenregungen verzeichnet Rousseau dann irgendwann auch, wie er dann von einem sehr starken, sehr empfindlichen Tinnitus heimgesucht worden ist.
Dieses Sausen war dreifach oder vielmehr vierfach, nämlich zuerst ein dumpfes, schweres Brausen, dann ein helles Murmeln wie von fließendem Wasser, endlich ein gelles Pfeifen und dazu trat dann noch das Klopfen. Dieses innere Geräusch war so groß, dass es mir das feine Gehör völlig raubte und mich zwar nicht ganz taub, aber so schwerhörig gemacht hat, wie ich es seitdem geblieben bin. Ich glaubte, ich sei tot.
Und zugleich nimmt Rousseau noch die charakteristische Wendung vor, dass er im Erschüttern dieses Tinnitus zugleich einen Sinn wahrzunehmen versucht. Als er versucht, sich jetzt dann zu arrangieren mit seinem Tinnitus, etwas, was heute noch Therapeuten dann ihren Patienten empfehlen. Rousseau kommt zu dem Punkt zu sagen, ja, der Tinnitus hat mich erschüttert, er bedeutet ein Leiden, aber letztlich offenbare sich in diesem Tinnitus dann doch ein gleichsam göttliches Zeichen, weil er ihn nämlich dazu bringt, dieser Tinnitus, zu einem rechten Lebenswandel, zu einem leidenschaftslosen Lebenswandel zu finden. Es geht also bei Rousseau ganz dezidiert darum, sich selbst in seinem Leiden zu thematisieren und auch diesen zunächst einmal unverständlich anmutenden Leiden, diesem sozusagen sinnlosen akustischen Geschehen einen Sinn zu verleihen.
Noch ein weiterer Philosoph litt unter einem starken Tinnitus. Georg Christoph Lichtenberg.
26. November 1789. Schwindel, Brausen, Klingen in den Ohren. 12. Dezember 1789. Kein Auge bis morgen um 3:30 zugetan. 7. September 1793. Sehr matt und elend. Abscheuliches Brausen in den Ohren. 30. Dezember 1796. Abends fürchterliches Brausen in den Ohren.
Lichtenberg ist auf eine charakteristische Weise davon betroffen, als er nicht nur unter dem physischen Leidensdruck der Ohrengeräusche ziemlich heftig nach den Dokumenten zu urteilen zu leiden hat, sondern auch deshalb, weil Lichtenberg ein dezidierter Kritiker der seinerzeitigen Mode der Empfindsamkeit gewesen ist. Lichtenberg hat zeitweise Hohn und Spott über die empfindsamen Jünglinge ausgegossen, die den Goethes Werther gelesen haben und sich hypochondrisch in allerlei Empfindlichkeiten hineingesteigert haben. Und nun muss Lichtenberg auf einmal an sich selbst erfahren, dass auch er sozusagen vom charakteristischen empfindsamen Symptomleiden seiner Zeit, nämlich vom Tinnitus, heimgesucht wird.
Und Lichtenberg stellt als Physiker, der er auch ist, Experimente an.
Er stopft sich etwa Finger in die Ohren und stellt fest, was passiert jetzt mit seinem Ohrengeräusch, wenn er jetzt die Finger in die Ohren stopft, wenn er sie wieder hinausnimmt, wenn er die Aufmerksamkeit auf das Ohrengeräusch richtet und wenn er das nicht tut. Und dann bemerkt er, es gibt eine Rückkopplung zwischen der Aufmerksamkeit, die man dem Phänomen widmet, und dem Phänomen selbst. Wenn es gelänge, die Aufmerksamkeit woanders hin zu investieren, könnte man möglicherweise dahin kommen, das Phänomen selbst in seinem Leidensdruck zu mindern.
Die gute Wirkung war unleugbar,
schließt Lichtenberg, der so gar nichts von der Romantisierung des Tinnitus hält, wie sie zum Beispiel der deutsche Dichter und Rousseau-Verehrer Jean-Paul vornimmt.
Frauen sind es häufig bei Jean-Paul, aber nicht nur Frauen, sondern eben auch empfindsame Jünglinge. Und alle diese empfindsamen Gestalten zeichnen sich dadurch aus, dass sie mit verlässlicher Regelmäßigkeit unter einem in der Regel sehr milden Ohrengeräusch leiden oder gar nicht mal drunter leiden, sondern das zeichnet sie, wenn man so will, in einer gewissen Art und Weise aus. Sie lauschen in sich hinein und sie vernehmen ein sachtes Klingeln in sich.
Nicht nur Lichtenberg hält wenig von dieser Romantisierung, sondern auch verschiedene Musiker, die unter Tinnitus leiden. Beethoven, Schumann oder der böhmische Komponist Bedřich Smetana etwa. 1876 entsteht Smetanas berühmtes Streichquartett mit dem Titel »Aus meinem Leben«. Im letzten Satz ertönt ein viergestrichenes E, das den schmerzhaft pfeifenden Ton in Smetanas eigenen Ohren darstellt. Parallel zu dieser Innerlichkeit bricht im Zuge der Industrialisierung ein vorher noch nie gehörter Lärm über die westliche Welt herein.
Wir sind im Zeitalter, in der die mechanische Technologie sozusagen flächendeckend Europa erobert. Wir sind in der Zeit, in der Dampfmaschinen und in der die Eisenbahn Europa flächendeckend zu einem großen Arbeitsraum umgestaltet. Und man kann sich ja leicht vor Augen oder besser vor Ohren führen, dass es laut geworden ist mit der Industrie. Alle Dokumente, die die Industrialisierung in ihrem Erlebnisgehalt beschreiben, beschreiben immer auch, wie laut es dort vor sich geht.
Erstmals entstehe so etwas wie Arbeitsmedizin, die sich auch dem Lärm widmet, dem Arbeiter ausgesetzt sind.
Es entsteht der Ausdruck etwa der Kesselmacherkrankheit. Also Kesselmacher, die im industriellen Kontext eben den ganzen Tag lang auf Metall herumhämmern, die bekommen ab irgendeinem Punkt dann empfindliche Gehörschäden. Und Mediziner, die sich die Krankheiten etwa der Eisenbahner vornehmen zu beschreiben, stellen auf einmal fest, die leiden ja häufig, signifikant häufig unter Ohrengeräuschen. Es gibt ja noch Mediziner, die dann Selbstversuche unternehmen und dann selber mal ein paar Stunden mitfahren auf der Eisenbahn und ihren atemberaubenden Geschwindigkeiten von 40 Meilen pro Stunde und dann feststellen, wenn sie ein paar Stunden auf der Lokomotive verbracht haben, dann pfeifen auch ihnen auf einmal die Ohren.
Es bricht das Zeitalter des, so nennt es Uwe Steiner, nervösen Selbst an.
Das moderne Selbst ist ein hochgradig nervöses Selbst. Es ist ein Selbst, das von den Errungenschaften der Zivilisation überfordert ist. Dasjenige, was uns eigentlich in Sicherheit wiegen sollte, dasjenige erscheint auf einmal als etwas, das uns selbst Angst einzuflößen beginnt.
Exemplarisch zeigt sich das im Roman »Der Prozess« von Franz Kafka.
An einer signifikanten Stelle seines eminent wichtigen Romans »Der Prozess«, den man ja immer auch lesen kann als eine Art kryptische Diagnose der Moderne, da wird dessen Protagonist Josef K. von einem von der sonst so rührigen Kafka-Forschung bislang, soweit ich sehe, noch gar nicht beachteten Form eines Tinnitus geschlagen. Josef K. begibt sich also im Rahmen seines Prozesses, er arbeitet ja selber mit daran, dass das Urteil über ihn gesprochen wird von jener nominosen und rätselhaften Instanz, die das Gericht darstellt. Josef K. begibt sich auf die Gerichtskanzleien und erlebt einen Schwindelanfall, der eben begleitet wird von einem hochfrequenten Pfeifen.
Es war ihm, als stürzte das Wasser gegen die Holzwände, als komme aus der Tiefe des Ganges ein Brausen her wie von überschlagendem Wasser. Desto unbegreiflicher war die Ruhe des Mädchens und des Mannes, die ihn führten. Endlich merkte er, dass sie zu ihm sprachen, aber er verstand sie nicht. Er hörte nur den Lärm, der alles erfüllte, und durch den hindurch ein unveränderlicher hoher Ton wie von einer Sirene zu klingen schien.
Kafka beschreibt das sehr genau, sehr einlässlich, als hätte er es aus einem Symptomlehrbuch bezogen. Und dieses akustische Signal in seinem Inneren, das Josef K. da in einer akuten Krise seiner selbst und seiner Situation erfahren muss, das findet sozusagen zahlreiche Resonanzen in diesem ganzen Roman, in dem der Prozess beschrieben wird. Und der Prozess ist eben auch immer auch ein akustisches Ereignis. Der Prozess ist eben auch ein lärmendes Geschehen. Und am Ende wird eben Josef K., die Hauptfigur des Prozesses, eben diesem Geschehen zum Opfer fallen.
Die Kultur, die Zivilisation, die eigentlich zum Schutz des Individuums errungen wurde, wird so plötzlich zu etwas Bedrohlichem. Bis heute nimmt das System, die Gesellschaft, in der Erklärung des Tinnitus eine wichtige Rolle ein. Nur hat die Reaktion des Individuums heute einen anderen Namen. Stress. Wie sagte doch der Tinnitus-Patient Richard Hill?
Wahrscheinlich war einfach der ganze Stress gewesen. Und dann einfach der Körper tut einfach mit einer Maschine, wenn sie kein Öl mehr hat oder beim Auto kein Benzin mehr hat, nachher tut es anschließend einfach der Körper reagieren.
Eine Heilung eines chronischen Tinnitus, woher er nun auch genau komme, ist nach wie vor nicht in Sicht. Das sagt einer, der es wissen müsste. Der Tinnitus-Spezialist Tobias Kleinjung vom Universitätsspital Zürich, der vorher am Aufbau des renommierten Tinnitus-Zentrums Regensburg maßgeblich mitbeteiligt war.
Wenn man jetzt Heilung als solches bezeichnet, die Kondition, das Ohrgeräusch war da und ist nach irgendeiner Intervention wieder weg, dann muss ich das zum heutigen Standpunkt verneinen. Das gibt es eigentlich in der Form nicht.
Was nicht bedeutet, dass nicht für einzelne an Tinnitus-Leidende durchaus gewisse Mittel wirkten, seien es nun gewisse Medikamente, alternative Heilmethoden oder Musiktherapie. Vielversprechend sehen auch Experimente aus,
wo man versucht, mit einem Lieblingsmusikstück das Ohrgeräusch positiv zu beeinflussen, und zwar in der Weise, dass man, wenn man die Frequenz des Ohrgeräusches gut kennt und messen kann, einen ganzen bestimmten Frequenzbereich aus diesem Musikstück, der sich um die Frequenz des Ohrgeräusches schart, eben auslässt.
So vielversprechend solche erste Experimente auch sein, und auch wenn die entsprechenden Geräte bereits kommerziell vertrieben würden, von einer Standardtherapie könne man noch lange nicht reden, sagt Tobias Kleinjung.
Der Schritt, dass man sagen kann, das ist eine super Sache und für die allermeisten Tinnituspatienten insofern verwertbar, ist, dass wir jetzt den Schlüssel gefunden haben. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Ähnliches gilt für andere Stimulationsverfahren, wo jetzt nicht akustisch das Hörsystem stimuliert wird, sondern eben versucht wird, das Gehirn mit Strom, elektrischem Strom zu beeinflussen oder mit elektromagnetischen Feldern zu beeinflussen.
Tobias Kleinjung war in Regensburg selber an entsprechenden Experimenten beteiligt.
Also auch da sind Entwicklungen im Gange, die vielversprechend sind für die Zukunft, aber sicherlich jetzt noch nicht irgendwie die nächste Routinetherapie des Tinnitus für alle Beteiligten darstellt.
Die bis dato aussichtsreichste Methode ist, die Aufmerksamkeit vom Tinnitus-Ton wegzulenken, das Geräusch möglichst gut in den Alltag zu integrieren. Lernen kann man das zum Beispiel im Rahmen einer Psycho- oder Schmerztherapie.
Also die gängigen Therapieverfahren heutzutage stellen ganz klar in den Vordergrund Gewöhnung und Akzeptanz der Situation, um auf diesem Weg zu einer Verbesserung zu kommen. Das kann durchaus so sein, dass sich auch die Elemente des Ohrgeräusches verbessern, dass die vielleicht leiser werden und der Patient sagt, ja, ich nehme es gar nicht mehr so bewusst wahr, wie es schon mal war. Zielt aber natürlich in erster Linie auf eine Verbesserung der Gesamtsituation ab. Also dass einfach die Lebensqualität steigt, dass die Patienten Freude zurückgewinnen, bestimmte Sachen zu machen, wieder arbeiten können und so weiter.
Ablenkung, das ist das Einzige, was auch dem Tinnitus-Patienten Richard Hill hilft.
Ich mache am Gang ja relativ viel Furcht. In Natur raus oder mit dem Hund spazieren. Also ich einfach abgelenkt bin oder mit den Tieren und mit den Pflanzen. Oder ich mache auch das, ich nehme einfach dann den Kopfhörer und höre einfach Musik. Das hilft, das ist einfach ein anderes Geräusch.
Der Tinnitus-Spezialist Tobias Kleinjung will aber trotz noch fehlender, durchschlagender Therapien keine Hoffnungslosigkeit aufkommen lassen.
Viele geraten in Panik und sagen jetzt, ich habe Tinnitus, und alle sagen mir, man kann eh nichts machen. Und deswegen versuche ich das schon in gewisser Form zu relativieren. Es ist einfach so, dass es Leute gibt, die ein Ohrgeräusch haben für einen gewissen Zeitraum, und aus irgendwelchen Gründen verschwindet es nach einer gewissen Zeit wieder. Also das sind sicherlich Möglichkeiten, die bei jedem bestehen, und das sollte man auch gerade besorgten Patienten in der Form vermitteln, dass es nicht einen gewissen Zeitraum gibt, wo man sagt, jetzt hast du das ein halbes Jahr oder was auch immer und jetzt ist deine Karriere vorbezeichnet, du hast jetzt sozusagen den Rest deines Lebens Ohrgeräusch.
Und jetzt hoffe ich einfach, dass ich auch einer von den Glücklichen bin, als ich am Morgen verwache oder einmal zum Mittag oder sonst etwas, und einfach ist es fort, so wie es gekommen ist.
Tinnitus, das Pfeifen im Ohr. Sie hörten eine Sendung von Pascal Bieber. Das Buch von Uwe Steiner, das in der Sendung erwähnt worden ist, heißt Ohrenrausch und Götterstimmen, eine Kulturgeschichte des Tinnitus, und ist bei Wilhelm Fink erschienen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.